Durch die Bank.
Der Podcast zur Digitalisierung der Finanzbranche.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Durch die Bank. Normalerweise würde ich jetzt sagen, und herzlich willkommen zu unserem Open Banking Stammtisch. Wer die letzten Folgen unserer Stammtischrunde verfolgt hat, hat sicherlich bemerkt, dass wir uns mehr und mehr in der Welt von Open Finance bewegt haben. Also weg von den reinen Zahlungsverkehrsdaten und hin zum generellen Austausch von Daten, wie ihn ja auch die FIDA-Regulierung fordert. Vor diesem Hintergrund haben wir uns entschlossen, nach 25 Folgen Open Banking Stammtisch unsere Runde umzubenennen in Open Finance Stammtisch. Und ich freue mich auf viele weitere Gespräche in dieser Runde. Aber für heute war es das erstmal von mir, denn ich übergebe die Moderation nun an meinen Kollegen Dr. Christoph Huck. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und eine spannende Runde.
Vielen Dank, Ute. Auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserem Open Finance Stammtisch. Neben mir sind auch heute wieder dabei Professor Dr. Silke Finken von der International School of Management, Joris Hansen von der Deutschen Bank und Patrick Henrich von der Commerzbank. Schön, dass ihr auch heute wieder hier seid. Ganz herzlich begrüßen möchte ich unseren heutigen Gast, Dr. Ortwin Scheer. Ortwin ist auch heute wieder in seiner Rolle als Architekt in der Burning Group hier und treibt dort seit 9 Jahren APIs rund um Open Banking sowie deren Standardisierung in Europa voran. Und als hätten wir es so geplant, trifft sich das ausgezeichnet, dass du heute hier bist, Ortwin. Denn wir wollen über die Giro-API sprechen. Ein Scheme, das von den Verbänden der deutschen Kreditwirtschaft Anfang dieses Jahres gestartet wurde und auf der europaweiten Standardisierungsinitiative Burning Group basiert. Bisher sind über 190 Banken dem Scheme beigetreten und seit Mai ist auch der Asset Broker dabei. Ortwin, kannst du uns kurz sagen, was ist die Giro-API und was ist so besonders daran?
Ja, vielen Dank. Hier auch zur Einladung zum Stammtisch. Mit der Giro-API anzufangen, muss man den Kontext etwas weiter drehen. Also es ist jetzt 6 Jahre her, da waren wir eigentlich fertig mit den PSD2-Arbeiten und den PSD2-APIs. Und damals gab es eine Arbeitsgruppe, die durch die EZB geleitet wurde, die sich Gedanken darüber gemacht hat, wie können denn diese Compliance-APIs erweitert werden, um Premium-Funktionen, die auch mit einem Geschäftsmodell kommen. Ja, also die auch dann einen Preis haben und diese API-Landschaft sozusagen von der Compliance aus in Premium-Dienste zu erweitern. Daraus ist damals ein Paper entstanden, was die EZB auch veröffentlicht hat. Und daran haben wir uns als Burning Group orientiert, als wir die ersten Premium-Services standardisiert haben. Und passend sozusagen zu der Umbenennung dieses Stammtisches haben wir damals auch die API umbenannt von der, ich sag mal, Next-Gen PSD2-API in die Open Finance-API, weil uns klar war, dass der Kontext dieser API-Standardisierung potenziell sehr groß werden kann, ja, und viel mehr umfasst als nur Payments. Trotzdem war, ich sag mal, Payments das erste Thema, was wir, ich sag mal, stärker standardisiert haben, weil wir natürlich da auch sehr viel Erfahrung haben in dem ganzen Funktionsumfang. Was braucht der Markt, auch aus dem ganzen Kartenbereich oder anderen Verfahren, die ja von Banken heute schon unterstützt werden. Das heißt, wir haben dort angefangen, ich sag mal, erste Kreditkarten-Features auf Account-to-Account-Payments zu bringen, ja, auf die API zu bringen. Und ein zweiter großer Strang war, verschiedene Kontoarten hinzuzunehmen, also nicht nur die Girokonten, das ist ja Teil der PSD2-Compliance-APIs, sondern auch Sparkonten, Kreditkonten, Kreditkarten und so weiter zu standardisieren als Premium-Dienste, die über die APIs, also Daten, über die APIs bezogen werden können. So, das hat uns dann, ich sag mal, 2-3 Jahre beschäftigt und zeitgleich hat irgendwann in der deutschen Kreditwirtschaft die Diskussion begonnen, welche dieser Sachen sind denn für den Markt relevant? Lass uns mal über eine Implementierung sprechen. Man hat auch mit dem Markt das diskutiert und hat im Anfang dieses Jahres praktisch das erste Release rausgebracht für die Giro-API und die umfasst exakt die wichtigsten, ich sag mal, Payment-Funktionen, die wir damals standardisiert haben für die Premium-Dienste und auch einen Teil der Kontoarten. Ja? Und hat das gegliedert in 2 Subschemes, weil die entsprechenden API-Clients, also die Dienstleister, die darauf zugreifen, potenziell andere sind. Ja, es gibt ja diese große Unterscheide zwischen Zahlungsauslösedienste und Kontoinformationsdienste, auch in der PSD2. Und danach ausgerichtet gibt es jetzt sozusagen zwei Unterfamilien von Giro-API-Diensten. Also eine, die sich um Kontoarten und Erweiterungen auf neue Konten geht. Und eine zweite Linie, die, ich sag mal, zumindest mal die ersten Payment-Funktionen dort anbietet, als Premium-Dienst. Also ich sag mal, das wichtigste Beispiel an der Stelle vielleicht, so eine Zahlung, die autorisiert wird und auch erst Tage später ausgelöst werden kann durch den Drittdienst. Also klassische Anwendungsmöglichkeiten, zum Beispiel die E-Ladesäule. Ja, wo der wirkliche Kaufbetrag am Anfang der Autorisierung nicht feststeht, aber wo ich sagen, wenn man 80 Euro autorisiere, ja, das muss ich ja mal machen, der PSD2, ich muss ja autorisierte Beträge nutzen, ich darf das nicht einfach vertraglich vereinbaren. Und wo der Drittdienstleister das dann am nächsten Tag den richtigen Betrag abwickelt. So, das ist vielleicht mal im Groben, was wir in einem ersten Release der Giro-API ausrollen.
Silke, Joris, Patrick, wie ist so euer Sichtpunkt gerade auf die Giro-API? Was gibt's da Sachen, wo ihr sagt, da sehen wir vielversprechendes Potenzial, dieses Feature ist mega. Was sind da eure Gedanken zu?
Ich würde da vielleicht auch erstmal gerade einen Schritt zurücktreten und mir das Ganze mal anschauen im Sinne dessen, was wir jetzt für die nächsten Schritte auch beim Thema FIDA, beim Thema Open Finance brauchen. Und zwar, das ist diese Basis, dieses Scheme, dass wir hier in der großen Masse der Finanzinstitute eine gemeinsame Basis haben, auf der wir miteinander interagieren und auf der wir Sachen weiterentwickeln. Und da finde ich das unwahrscheinlich wichtig und gut. Wir sehen das ja in vielen Geschäftsmodellen auch außerhalb von Financial Services. Netzwerkeffekte, Skaleneffekte sind brutal wichtig, wenn du unterschiedliche Player miteinander zusammenbringst, die gemeinsam über ihre Kunden oder mit eigenen Punkten Transaktionen triggern. Und egal, ob das jetzt Payments sind oder ob das Informationsaustausch ist oder ob das andere Premium Services sind. Deswegen ist für mich diese Basis, die einfach hier gelegt wird, ja, und zwar sowohl technisch als auch geschäftspolitisch, unwahrscheinlich wichtig, weil das erlaubt diesen Aufbau dieser Skalen, dieses schnelle Hochskalieren und wirklich die Partizipation von vielen verschiedenen Playern. Und deswegen finde ich sowas wie Giro-API unwahrscheinlich wichtig, wenn wir weiterdenken wollen, wirklich auf europaweites FIDA und europaweites FIDA-Schemes, dass das im Grunde genommen wirklich so der Nukleus oder einer der möglichen Nuklei für mich ist.
Wenn ich da gleich mal was zu sagen darf, weil ich das auch total wichtig finde, Silke, ist, dass wenn ich selber auf das Projekt zurückgucke, diese, ich sag mal, vertraglichen Diskussionen, und da muss ich ja alle möglichen Parteien einbinden in so eine Diskussion, ja, von den Aufsichtsbehörden, interne Rechtsabteilungen, das Produktmanagement und so weiter. Das war der viel größere Teil der Arbeit als die eigentlichen technischen APIs, ich sag mal zumindest mal in den Vertragswerken zu festzulegen, weil die schon in der Standardisierung zur Verfügung gestellt worden waren von der Berlin Group. Also da konnte man aufsetzen auf Lösungen, konnte die, ich sag mal, den technischen Dokumenten noch verfeinern, ein paar Varianten festlegen, Restriktionen für die APIs festlegen etc. Das ist zwar wichtig, aber die große Arbeit war, da überhaupt erstmal genau diesen Hintergrund zu legen, dieses Vertragswerk, auf das man dann Servicebeschreibungen draufsetzen kann.
Das wundert mich jetzt gar nicht aufgrund meiner eigenen Erfahrung.
Ja, und wir sind heilfroh, dass das fertig ist.
Ja, aber das finde ich auch einen guten Punkt, was ihr angesprochen hattet, speziell bei dem Thema europaweit. Wenn es eben die nächsten Schritte vorangeht im Thema FIDA, ist es natürlich wichtig, dass wir uns da eben europaweit auf solche Schemes einigen. Ne? Und dann auch perspektivisch eben in eine Richtung gehen und nicht wieder, ja, und das eine Land entscheidet sich für den Giro-API-Scheme, das nächste Land für den nächsten. Da ist es für mich auf jeden Fall wichtig, dass man da schon von Anfang an schon mal eine gute richtungsweisenden Start hat und sagt, wenn, dann entscheiden wir uns alle dafür oder aber nicht. Ja, da weiß ich nicht, gibt es da irgendeinen Stand dazu aktuell, wie weit das in den Gesprächen drin ist? Hat da jemand einen Überblick?
Also ich kann vielleicht dazu sagen, dass Giro-API zwar im Augenblick und getragen wird von der deutschen Kreditwirtschaft, aber das ein ganz wesentlicher Teil. Also die großen Aufwände, die das Scheme hatte, ist in dem ganzen Vertragswerk an sich, das herzustellen und so weiter, ist die eine Sache. Für die Implementierung am Markt ist wieder nur der API-Standard wichtig. Ja, also wenn ein Dienstleister auf die API drauf will, ist sozusagen das Vertragswerk gegeben. Ja, für den Dienstleister ist nur noch wichtig, wie standardisiert ist die API. Ja, und ich sehe im Augenblick niemanden außerhalb der Berlin Group API, die zumindest mal im Banking-Bereich irgendwelche Sachen im Premium-Dienst standardisiert in Europa. Ja, also wie die Signale, die wir kriegen, zum Beispiel Polen hat eine eigene API für die Compliance. Aber sobald es um die Diskussion um Premium-APIs ging, hat Polen gesagt, werden wir Mitglied in der Berlin Group, also der Dienstleister, der das in Polen macht. Ja, wir werden Mitglied in der Berlin Group, weil wir wissen, dass bei Premium-Diensten, da wird anders gerechnet in Skalen als in Compliance-Diensten. Ja, da kriege ich kein Budget sowieso zur Verfügung gestellt, sondern das muss ich ja per se rechnen. Und da muss ich von Anfang an mit entsprechenden Skalen kommen. Und die Skaleneffekte sind der wesentliche Treiber in der Standardisierung.
Wenn ich da direkt einhaken darf und dir nochmal eine Frage hinterher stellen darf.
Klar.
Wie sieht es denn jetzt zum Beispiel mit Frankreich oder den Niederlanden aus? Die haben ja auch teilweise einen eigenen Standard, an den die sich halten.
Zu Frankreich kann ich wenig sagen. Der französische Markt hat immer seine eigenen Komplexitäten. Und dort haben wir Teile zwar vereinheitlicht, ja, wir haben in der Diskussion mit STET damals es geschafft, dass zumindest mal die Kontoinformationen dem gleichen Standard folgen, aber beim Thema Payment war das nicht möglich, das zu erreichen. Und bei den Niederlanden, das kann ich nicht so bestätigen, weil die im Wesentlichen eigentlich der Berlin Group folgen auch, aber wir haben so ein Thema, was die PSD2 nicht mitgeliefert hat. Es gab kein Mandat der Banken, ihre Schnittstellen auch zertifizieren zu lassen. Ja, das heißt, wir als Standardisierungsinitiative, dass das, was da Berlin Group heißt, in den APIs der Banken auch wirklich Berlin Group ist. Ja, und das ist ja ein Thema, was der Regulator auch mitgekriegt hat und was er in den PSR und PSD3 und auch in FIDA sozusagen entsprechend reingeschrieben hat als Anforderung. Ja, so verstehe ich die entsprechenden Passagen, dass neben Standardisierung natürlich das Thema Zertifizierung, was ja typischerweise eine Rolle von Schemes ist, ja, die wir in den Compliance-Bereichen halt auch nicht hatten, ja, aber dass das mit adressiert wird und dass das ein ganz wichtiges Thema wird.
Aber um vielleicht auch nochmal zu der Frage zurückzukommen, wie finden wir Giro-API? Also ich finde es erstmal sehr bemerkenswert, dass es das gibt, weil, also man muss ja anerkennen, dass Schemes eine sehr große Komplexität in sich tragen und ja sehr zentral sind und zum Gelingen von FIDA letztendlich beitragen werden. Ich finde es da ja sehr schön erstmal, Ortwin, wie du es auch ausführst, dass man ja eigentlich aus diesem Payment-Segment gekommen ist und das jetzt so aufgeteilt hat, wie ich das verstanden habe, Payment und sozusagen Datenzugang zu anderen Produkten. Finde ich auch spannend, alleine aus der Sicht der Geschäftsmodelle, weil sich ja im Payment-Markt sehr viele Geschäftsmöglichkeiten erstmal abbilden lassen, während es bei FIDA ja noch teilweise so ja ein bisschen offen scheint. Also es gibt natürlich viele Use Cases. Silke hat jetzt eine interessante Umfrage mit Studenten dazu gemacht. Aber ich frage mich jetzt auch so im Hinblick auf, und vielleicht sind das dann nochmal fortführende Fragen an dich, Ortwin, wenn man jetzt diesen Standard hat und alle Banken, die sich daran anschließen werden und der Standard wird sozusagen führend für FIDA, folgen dieser Implementierung und ich als Drittpartei kann dann mir sicher sein, dass die Daten in der Form zur Verfügung stellen, anders als das vielleicht jetzt dann heute ist. Wie wäre deine Sicht drauf? Wie wird dann das Ganze so funktionieren, dass man auch trotzdem in der Lage ist zu experimentieren, sich als Entwickler oder als Drittanbieter da so durchmanövriert? Also ich frage mich das vor allem vor dem Hintergrund, weil ich das Thema unheimlich komplex finde es A auf der einen Seite, aber B denke, dass der Erfolg von FIDA an den Produkten hängen wird und mich beschäftigt so die Frage, wie wir zu diesen Produkten kommen.
Ja, ich glaube, da können die Datenhalter an der Stelle, was ja die Banken sind, ja, oder der Provider eigentlich nicht viel beisteuern, außer zu sagen, das sind die Daten, die wir zur Verfügung stellen können. Ich verstehe den Punkt, dass es vielleicht einfacher ist, aus einer Payment-API ein Geschäftsmodell auf der Nachfrageseite zu generieren, ja, weil die Nachfrage danach ja, ich sag mal, die ist ja einfach da, die ist ja, kann ich auch heute adressieren, ja, da kann ich ja heute sogar, ich sag mal, wenn mein Preismodell dranhängt, heute auch sagen, na, das ist Standardpreis für diese Art von Funktionen im Markt, ja, an den ich mich orientieren kann. Das ist bei Datenservices sehr viel schwieriger, weil es sie in nur sehr eingeschränktem Maße gibt. Ich glaube aber, wenn man mit TPP spricht, also die Themen, die ich dazu immer höre, sind immer, wenn man mit DPB spricht, Fragen von Vergleichsportalen, also der Use Case Vergleichsportal oder der Use Case tatsächlich eine unabhängige finanzielle Beratung, die Finanzdaten eines Kunden aus mehreren Quellen zusammenführt, also aggregiert in dem Sinne und dann auch, ich sag mal, zum Beispiel eine Beratung dazu anbietet für die Weiterentwicklung. Was fehlt da? Wie kann man so ein Portfolio ergänzen, etc.?
Ja, für mich ist das Thema Daten aber auch ganz ehrlich mindestens zweischichtig. Das eine ist, dass ich wirklich datenbasierte Services aufbauen kann. Genau wie du sagst, ich kann beispielsweise ein Budgetierungstool machen, ich kann Investment, also individualisierte Investment Advices machen, ich kann Pension Coaching, Planning machen und so weiter und so fort. Also das heißt, ich kann auf der einen Seite irgendwie die Daten nehmen und einen Service bauen, dessen Herzstück, Kernstück die Daten sind. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich aber sagen kann, naja, wie können mir die Daten möglicherweise helfen, mein bestehendes Produkt besser zu machen, mit zusätzlichen Alerts zu versehen, mit zusätzlichen Optionen zu versehen, also ein bestehendes Produkt zu veredeln. Ja, das sind ja zwei Hebel, die ich eigentlich habe oder zwei Innovationsrichtungen. Und das dritte ist, deswegen sage ich mindestens zweischichtig, und das dritte geht in das ganze Thema AI und vor allen Dingen GenAI. Denn wenn ich das sinnvoll machen will, dann brauche ich entsprechende verlässliche, saubere und widerspruchsfreie Daten. Und dann brauche ich einen möglichst holistischen Blick. Das heißt, dass also, wenn ich sinnvoll AI oder GenAI anwenden will, dann möchte ich auch möglichst gute und möglichst vielfältige und möglichst komplette Daten. Also insofern sehe ich alleine schon drei Stoßrichtungen, also zwei im engeren und das dritte zum Thema AI im wirklich weiteren Sinne, wo du Daten nutzen kannst und wo du dann auch Produkte, Services, aber auch möglicherweise sogar Geschäftsmodelle auf diesen Informationen, diesen Daten basieren kannst.
Genau, Silke. Und ich hatte mich jetzt gefragt, also wenn man deine Struktur jetzt mal nimmt, wie gelingt es einem als dann Drittpartei, die diese Produkte entwickelt, zum Beispiel mit den Schemes, sich A zurechtzufinden, welche Daten gibt's, möglichst irgendwie Dinge auszuprobieren oder wie tauschen sich auch die unterschiedlichen Schemes in Europa untereinander aus über die Dinge, die dort entstehen? Also das waren so Fragen, die mich beschäftigt haben.
Aber ich glaube, ganz wichtig an dem Punkt ist, bei dem Thema Daten, dass wir das scheme-unabhängig standardisieren. Ja, also die Giro API hat ja sehr bewusst gesagt, ich schreibe jetzt nicht eine eigene API, sondern ich nutze das, was die Berlin Group standardisiert. Und da kann sich auch noch ein zweites und drittes Scheme bilden. Solange die dieselben Datenstandards nutzen und dieselben API-Standards, ist das dem KI-Agenten egal. Dem ist nur wichtig, dass er die Daten, wie Sika sagt, dass er die hochstandardisiert zugreifen kann, dass die Datenqualität hoch ist und dass ich dann damit sozusagen als KI-Tool arbeiten kann. Ja, da ist die Frage der Schemes eher eine Sache der Organisation und Sache der Preisfindung. Das sind alles so Scheme-Themen, die aber unabhängig sind von dem, wie Daten eigentlich präsentiert werden.
Ja, und ich hatte mich halt gefragt, ob man dann da mit in diese Produktentwicklung oder wie weit geht man als Scheme auch mit in diese Produktentwicklung und versucht vor allem am Anfang Use Cases zu finden, um nicht in diese Situation zu kommen, dass jemand sagt, hat sich FIDA jetzt gerechnet, wir haben viel investiert als Banken und so weiter und so weiter. Ja.
Genau, ich glaube, ich verstehe ganz genau den Punkt, den du meinst, Joris. Also für mich geht es auch darum, also eine Erfahrung von uns zeigt mit unserem Premium-API-Programm in den letzten Jahren, dass genau diese Produktentwicklung, die Ideen dazu tatsächlich meist, also in unserem Fall war das so, meist auch aus den Kunden heraus entwickelt werden. Das heißt, aus meiner Sicht wäre es so, dass man eben genau diese Third-Party-Provider, die Kunden oder sonstige, die am Ende die Anwender dieser Schemes der Daten von Anfang an eben mit einbezieht in den Prozess, um eben da von Anfang an zu sehen, hey, rentiert sich das? Würde das vielleicht auch für die Kundengruppe Sinn machen? Wäre diese Kundengruppe am Ende tatsächlich auch bereit, weil es so einen großen Mehrwert generiert für sie, auch etwas dafür zu bezahlen und so weiter und so fort? Und ich glaube, anders können diese Fragen gar nicht von Anfang an richtig beantwortet werden.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber das machen wir tatsächlich sowohl in der Standardisierung als auch in der Berlin Group haben wir ein Advisory Board, was genau von der durch die Nachfrageseite besetzt wird und dem wir in einem, ich sag mal, steten Austausch sind. Am Anfang sind wir da lange Priorisierungsrunden gegangen, um welche Art von Services denn den größten Nutzen für die Nachfrageseite bieten würde. Das ist inzwischen ziemlich eingeschliffen und wir sind eher daran, Sachen zu optimieren und einige Sachen neu aufzumachen auf der Standardisierungsseite, also auch zu erweitern. Und das gleiche Vorgehen gibt es ja auch bei Giro API, also sozusagen Beiräte, die von der Nachfrageseite bestückt sind und die über die Weiterentwicklung direkt sprechen mit den Banken und so weiter. Also das ist ja eine gemeinsame Entwicklung. Ja, und das fängt in der Standardisierung an, weil die immer einen Vorlauf hat und endet dann bei den Schemes.
In der Berlin Group sind in der Advisory Group ja auch jede Menge Non-Financial Players. Das heißt, das sind ja im Grunde genommen dann auch die Kunden, die Corporates, die dann solche Lösungen ja auch mitentwickeln, auch für ihre Endkunden beziehungsweise auch für sich.
Kurze Zwischenfrage, Otto. Habt ihr so eine Tendenz, welche Produktkategorien gerade mehr, also nachgefragt werden? Ja, klar, Zahlungsverkehr, Payments und so weiter, das ist die Basic am Anfang, aber gibt es irgendwie eine Tendenz, in welche Richtung der Produktkategorien von jetzt in dem Sinne Financial Institutions aktuell geht oder wo das Interesse groß ist, stark ist?
Ja, also die DK hat da ja Sachen auch zu veröffentlicht, ja, weil sie ja am Anfang dieses Jahres eine erste Nutzerversammlung gemacht hat und das Giro API Scheme sehr transparent in diesem Prozess ist und alle wesentlichen Sachen auch tatsächlich im Internet veröffentlicht. Und dort geht im Augenblick die Tendenz die Payment-Funktionen noch weiter zu vertiefen, also wirkliche Mehrwerte zu bieten, die auch, ich sag mal, die Kartenschemes heute nicht bieten. Ja, das ist sowas wie Budgetzahlung und sag mal grundsätzlich Services, wo ich die Stärke von den APIs, also dass die integriert sind in Online-Banking Frontends und dass ich dort auch Dashboards zur Verfügung geben kann für Zusatzfunktionen, Übersichten für Kunden, die wichtig sind, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Budgets freigebe, aus denen ein TPP sozusagen die bedienen kann. Ja, das geht in diese Richtung. Es geht in das ganze Thema Dokumentengeschäft. Ja, es gibt also ein großes Interesse am Markt im ganzen Thema Rechnung und rechnungssichere Rechnungszustellungen, digitale Zahlscheine, also Request to Pay. Das ist eine Baustelle und die große Frage ist natürlich, wie wird das und kann das weiterentwickelt werden in ein Scheme, was auch FIDA abdeckt.
Das ist eigentlich ganz spannend, weil was mir dabei bewusst wird, Ortwin, ist, dass Zahlungsverkehr und FIDA dann doch wieder zusammenwachsen, selbst wenn sie jetzt nicht in derselben Regulierung sind, aber über den gemeinsam genutzten technischen Standard dann zumindest. Und erlaubt ja dann auch sozusagen dieselben Technologien dann in dem Produkt so zu verwenden. Und wenn es noch dahin kommt, dass jetzt in FIDA im finalen Entwurf auch SCA beispielsweise eine Anlehnung findet in PSR, PSD3, dann wäre ja schon eine Gemeinsamkeit hergestellt.
Ja, ich glaube das absolut. Und ich sage mal, man sieht das ja, dass das Thema Zahlungskonten, also Girokonten, sowie potenziell auch Kreditkarten, ja weiter unter der PSD2 reguliert werden.
Genau.
Und die anderen Kontoarten wie Wertpapierportfolien über die FIDA und das ganze Thema Consent Handling und das Management und die Dashboards dazu, das sind natürlich gegenüber dem Kunden das Gleiche. Also der Kunde wird den Unterschied nicht verstehen. Und das heißt, man muss das gegenüber dem Kunden in irgendeiner Form bündeln. Ja, und da gibt es einfach, ich sag mal, natürliche Überschneidungspunkte zwischen den Verordnungen.
Ja, das ist ja auch gut, weil im schlimmsten Fall, ich hatte mich nur gefragt, würde man sonst enden, dass man ein Produkt entwickelt und hat zwei Wege, das eine einbinden und das andere und dann vielleicht sogar noch zwei verschiedene Consent-Verfahren für den Kunden, was ja wirklich keiner verstehen würde, was du sagst.
Genau. Und man wird natürlich dann die Möglichkeit haben, über so ein Scheme auch, also heute ist das so zum Beispiel, wir haben das Payment Scheme und das Financial Information Subscheme in Giro API. Und ich sag mal, man kann in beiden Subschemes die Kontoinformationen über die Girokonten abrufen. Ja, aber nur über das Financial Information kriegt man auch die zusätzlichen Konten. Also das kann man sich natürlich vorstellen, dass man das jetzt ergänzt um die anderen Kontoarten, die da noch fehlen, Investments etc.
Ja, und Zahlungsverkehr ist ja auch immer ein Teil von den anderen Produkten. Ich meine, wenn du dir jedes Finanzprodukt anguckst, Du hast immer irgendeine Transaktion, irgendeine Zahlung, die ausgelöst wird, irgendeine Zahlungsinformation oder Transaktionsinformation. Ich meine, ich habe jetzt gerade mal die Liste auch der Konten aufgerufen. Ich meine, da hast du ja schon einen großen Teil von der Fee da mit drin. Und genau, Ortwin, wie du sagst, du hast ja noch andere Konten, die du dazu holst. Aber die Basis ist ja da und die Transaktion hast du auch in Kombination mit jedem anderen Produkt. Also insofern macht es ja überhaupt keinen Sinn gegenüber dem Kunden, das dann künstlich zu trennen.
Das andere, was mir gerade bewusst wird, Patrick, nochmal zu deinem Punkt ist, dass selbst wenn jetzt die Marktseite vertreten ist in Gremien oder auch in Schemes, wird es trotzdem weiter darum gehen, über die Bankkunden, die wir ja dann haben, zum Beispiel Unternehmenskunden, von denen wir Feedback bekommen, diese Wünsche aufzunehmen, uns weiter damit zu beschäftigen, welche Lösungen könnten noch sinnvoll sein und das dann auch wieder in die Schemes reinzutragen, um letztendlich vielleicht noch für Erweiterung des Standards hinzuwirken oder Produktideen reinzubringen.
Das auf jeden Fall. Und da ist mir letztens ein Punkt nochmal bei FIDA, ist auch schon länger drin, aber mir ist es nochmal besonders bewusst geworden, der die Situation etwas komplizierter macht, den man vielleicht auf jeden Fall ansprechen sollte, ist und zwar Definitionssachen. Zum Beispiel, das ist mir aufgefallen, die Kundengruppen. Also ab wann definiert man, was ist ein tatsächlicher Firmenkunde bei einem Institut, ab wann ist es einer nicht? Und das sind so Sachen, die müssen geklärt werden, weil jedes Institut das unterschiedlich macht. Die EU eine eigene Regulierung dafür hat, eine bestimmte Einordnung und sowas eben einfach in der Zukunft dann genau diese Punkte uns schwieriger macht. Also sprich, dazu müsste es dann eben, sei es in den Schemes oder sonst wo, Definitionen geben.
Vielen Dank für die ganz tollen Einblicke und Meinungen zu Giro API. Ich fand es auf jeden Fall wieder sehr spannend und freue mich schon drauf, wenn ich dann irgendwann mit meinem Girokonto an der E-Ladesäule das E-Auto volltanken kann. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Durch die Bank.
Der Podcast zur Digitalisierung der Finanzbranche.